die soziologische Plausibilität, das ist ein bisschen kompliziertes Wort, aber die soziologische Plausibilität unseres christlichen Glaubens, die verschwindet. Sie löst sich so sanft, aber sicher auf. In einer soziologischen Plausibilität ist der größte Anteil der Bevölkerung davon überzeugt, dass der christliche Glaube eine Rolle spielt, und zwar eine tragende. Und dass Jesus, Gott, Kirche und christliche Gemeinde einfach zum Leben dazugehören, auch zum Persönlichen eine gewisse Wichtigkeit oder für das Persönliche eine gewisse Wichtigkeit besetzen. Und in einer solchen soziologischen Plausibilität fühlen wir uns als christlich lebende Menschen und als Angehörige einer Kirchengemeinde wohl und anerkannt. Wir sind mit dem, was wir glauben und wie wir glauben, akzeptiert und natürlich auch wertgeschätzt. Zu einer Dorfgemeinschaft gehört eine Kirche. Eine Kirche, in der Gottesdienste stattfinden, in der junge Menschen getauft, Liebende getraut und Verstorbene christlich beerdigt werden. Und christliche Rituale prägen den Beginn und das Ende eines menschlichen Lebens. Und im Pfarrhaus, so hat Bischof Hirschler da erst immer gesagt, muss das Licht brennen. Im Pfarrhaus brennt das Licht. Dort lebt eine Pastorin, ein Pastor, der dafür sorgt, dass die Inhalte des Glaubens an die nächste Generation weitergegeben wird, und er begleitet mit seinem Glaubenswissen und mit seiner seelsorgerlichen Fertigkeit das Leben seiner Mitmenschen im Dorf. Und nicht von ungefähr nennen wir uns natürlich auch das christliche Abendland. Das Christentum prägt über Jahrhunderte hinweg das öffentliche Leben wie das private. Und die 10 Gebote sind eine moralische Institution. Und die Bergpredigt gilt als das Vernünftigste, was als Grundlage zu einem friedlichen Leben je gesagt wird. Und Geschichten wie die vom barmherzigen Samariter sind allgemein bekannt und stiften zur Nächstenliebe. Und das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist ein leuchtendes Beispiel für die Tiefe der Liebe Gottes. Und auch wenn man den Sinn des Kreuzestodes Jesu nicht ganz versteht, so hat man doch eine Ahnung davon, dass dieser Kreuzestod etwas mit dem eigenen Leben zu tun hat. Aber genau diese soziologische Plausibilität unseres christlichen Glaubens, die schwindet. Und das bekümmert uns Kirchenmenschen. Wir sind mit dem, was wir glauben und leben, nicht mehr allgemein anerkannt und akzeptiert. Die Menschen sind uns gegenüber, nein, überhaupt nicht feindlich gesinnt, das überhaupt nicht, es ist ihnen schlicht egal. Sie sind dem Glauben gegenüber gleichgültig, es spielt keine Rolle für sie, und unsere Mitmenschen haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Und würden wir sie auf Gott ansprechen, sie würden verständnislos die Schultern zucken. Der Präses der Rheinischen Landeskirche sagt auf der Synode seiner Kirche: Wenn wir von Gott, Jesu, leben, sterben und auferstehen, wenn wir vom Heiligen Geist sprechen, dann ist das für unsere Mitmenschen, als würden wir Kirgisisch sprechen. Wissen Sie, was Kirgisisch ist? Kennen Sie den Film Star Trek? Da ist Kirgisisch die Kunstsprache, das sprach man damals in dem Film. Und so soll das sein, wenn wir über unseren Glauben sprechen. Beim Abschlussgottesdienst der Allianz Gebetswoche hat der Gastprediger Henning Dobbers davon gesprochen, dass die Kirche sich in einer Phase der Rückabwicklung der konstantinischen Wende befinde. Konstantinische Wende bemeint die Zeit im 4. Jahrhundert nach Christus, als aus der kleinen, verfolgten Kirchengemeinde eine allgemein anerkannte Kirche wurde, die staatlich anerkannte Kirche wurde, die Kirche also auf dem Weg zur Volkskirche. Und das ist sie viele, viele Jahre, und es scheint, als würden wir gerade in unserer Zeit ihr Ende einleiten und wieder zu einer Minderheitenkirche werden. Und diese Ergebnisse der Missbrauchsstudie in den evangelischen Landeskirchen und der Diakonie, die am Donnerstag veröffentlicht wurden, und jetzt habe ich, tragen bestimmt nicht dazu bei, diesen Trend zur Minderheitskirche aufzuhalten. Hier sind wir ja als Kirche massiv schuldig geworden und haben ebenso massiv bei der Aufarbeitung der Fälle versagt. Der Religionssoziologe Detlef Pollack aus Münster rechnet mit einer Austrittswelle gerade bei denen, die sich der Kirche und ihrer Botschaft verbunden fühlen. Wir wenden uns Paulus zu, der uns den Predigttext für heute überliefert hat und der zu seiner Zeit seine eigenen Probleme mit seiner Kirche hatte. Ich sage Ihnen mal ein paar der Probleme, die Paulus so in seiner Gemeinde in Korinth hatte. In Korinth bestreitet man ihm sein Apostelamt. Man sagt, Paulus habe Jesus ja nie persönlich kennengelernt und das ist sein Manko. Und deshalb ist er kein richtiger Apostel. In der Gemeinde bilden sich unterschiedliche Gruppen, die alle gegeneinander arbeiten. Ein junges Gemeindeglied lebt in einer sexuellen Beziehung zu seiner Stiefmutter. Die Wohlhabenden in der Gemeinde schlagen sich beim Abendmahl die Bäuche voll und bechern auch ordentlich und lassen die Armen leer ausgehen. Es gibt Gemeindeglieder, die die Auferstehung von den Toten leugnen. Und dann sind da auch noch diejenigen, die sich aufgrund ihrer Talente für besonders begabt halten und auf die anderen weniger Begabten herabschauen. Und so passiert eine Spaltung in der Gemeinde. Und von einer soziologischen Plausibilität kann man schon gar nicht sprechen. Die Kirche Jesu Christi zur Zeit des Paulus ist eindeutig eine Minderheitenkirche. Und Kirche, Gemeindehaus und Pfarrhaus mit brennendem Licht, das ist Fehlanzeige, das gibt es nicht. Die Christen treffen sich in den Privathäusern ringsum. Und Paulus lässt sich von den Sorgen und dem wenig geistlichen Zustand seiner Kirchengemeinde überhaupt nicht beeindrucken. Und er schreibt ihnen einen Brief und macht mit ein paar wenigen Zeilen deutlich, dass wir mit unserem christlichen Glauben etwas Einmaliges in unseren Händen halten. Und dass wir mit unserem christlichen Glauben etwas besitzen, was uns vor allen anderen auszeichnet. Er schreibt: Denn Gott, der sprach, aus Finsternis soll Licht aufscheinen. Er, also wirklich er, Gott selbst, ist in unseren Herzen aufgeleuchtet, damit wir erleuchtet werden zur Erkenntnis des göttlichen Antlitzes, des göttlichen Glanzes auf dem Antlitz Christi. Mit anderen Worten, Gott, der das Chaos des Anfangs geordnet und der das Leben auf der Erde erst möglich gemacht hat. Dieser Gott bringt sich selbst in unseren Herzen zum Leuchten. Gott selbst kommt in unser Herz und dies darum, damit wir auf dem Antlitz Jesu Christi sein göttliches Leuchten erkennen. Und ohne diese Initiative Gottes würden wir Jesus von Nazareth nicht als den Christus erkennen. Diese glaubende Erkenntnis, in dem Menschen Jesus den Sohn Gottes zu erkennen und an ihn als den Sohn Gottes zu glauben, diese Erkenntnis, die kommt von Gott selbst. Wir sind von Gott berührt, von Gott selbst. Wenn wir einen bestimmten Sachverhalt oder einen Zusammenhang erkennen, dann sagen wir ja auch wohl mal, da ist mir ein Licht aufgegangen. In unserem Glauben kommt das Licht daher, dass Gott sich in unseren Herzen zum Leuchten gebracht hat. Und der schmerzlichste Aspekt unseres Glaubens ist der, dass Jesus von Menschen seiner Zeit gefoltert, gemartert und ans Kreuz und so zu Tode gebracht wird. Und der paradoxe Moment unseres Glaubens ist der, dass wir in diesem leidenden Antlitz des sterbenden Christus das göttliche Leuchten erkennen. Aber dass das so ist, dass wir in diesem Jesus den göttlichen Glanz erkennen, das ist menschlicher Vernunft nicht zugänglich. Und zu dieser Erkenntnis muss Gott uns selbst bringen. Gott selbst muss uns zu dieser Erkenntnis bringen. Menschliche Vernunft bringt Gott und Tod niemals zusammen. Gott und Tod, das lässt sich einfach nicht denken. Und dass Gott seinen Weg zu unserem Herzen über das Kreuz nimmt, diesen erkennenden Glauben, den muss Gott selbst in uns erzünden, zum Leuchten bringen. Und wer also an den am Kreuz hängenden Jesus als den Sohn Gottes glaubt, der kann wissen, dass Gott selbst sein Herz berührt hat und dass Gott selbst diesen Glauben in ihn hervorgebracht hat. Und wieder einmal zeigt sich, der Glaube ist keine unter keinen Umständen menschliche Leistung, der Glaube ist göttliches Geschenk. Und weiter schreibt Paulus, diesen Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen. So wird deutlich, dass das Übermaß der Kraft von Gott und nicht von uns kommt. Von allen Seiten werden wir in die Enge getrieben und finden doch noch Raum. Wir wissen weder aus noch ein und verzweifeln dennoch nicht. Wir werden gehetzt und sind doch nicht verlassen. Wir werden niedergestreckt, aber doch nicht vernichtet. Wohin wir auch kommen, immer tragen wir das Todesleiden Jesu an unserem Leib, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib sichtbar wird. Und diesen Schatz der glaubenden Erkenntnis, dass der Gekreuzigte zugleich der Göttliche ist und dass der Weg der Liebe Gottes zu unserem Herzen über das Kreuz und also bis in den Tod geht, diesen Schatz, der uns als Christen und Kirche geschenkt ist, den hatten wir bislang in dem zerbrechlichen Gefäß der Volkskirche verwahrt. Aber wie gesagt, dieses Gefäß ist zerbrechlich. Und wie es scheint, zerbricht es gerade. Aber deshalb ist uns ja nicht der Schatz geraubt. Es wird sich, davon bin ich ganz fest überzeugt, ein anderes Gefäß finden. Es könnte doch sein, dass uns unser volkskirchliches Gefäß zerschlagen wird, damit das Leben Jesu an unserem Leib wieder deutlicher hervortreten kann. Weniger organisiertes, kirchliches Christentum, dafür mehr Vertrauen darauf, dass Gott seinen Weg mit uns und durch uns gehen wird. Was von Gott kommt, das kann niemals untergehen. Das hat Bestand. Aber durch unser christliches Leben soll deutlich werden, dass wir nicht die Macher der Kirche sind, auch wenn wir vieles organisieren und auf die Beine stellen. Aber es muss deutlich werden, dass das Übermaß der Kraft von Gott selbst kommt, wie Paulus in unserem Predigtext schreibt. Und weil er davon zutiefst überzeugt ist, machen ihm die Zustände und die geistlichen Missstände in seiner korinthischen Kirchengemeinde auch keine Sorgen. Der Mann kann ruhig schlafen, weil er in allem und hinter allem Gott am Werk weiß. Und auch wir sollten uns nicht bange machen vor dem, was um uns herum ist. Und ob wir mit unserem Glauben mittlerweile zur Minderheit zählen oder ob wir noch soziologisch plausibel sind. Und wir sollten nicht bange sein vor dem, was auf uns zukommen kann. Wir können daran festhalten, dass wir mit unserem Glauben an Jesus Christus einen wahren Schatz hüten. Einen Schatz, den Gott selber in unser Herz gelegt hat. Und das ist, was uns auszeichnet. Und die Gestalt des nächsten zerbrechlichen Gefäßes, ja, die wird sich finden. und sie wird auch von Gott kommen. Es gibt überhaupt gar keinen Grund, bekümmert zu sein und unsere christlichen Ohren hängen zu lassen. Amen.